Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute schauen wir uns die verfügbaren Infos zur neuen Kampagne Die scharlachroten Schlüssel an. Vor kurzem wurde hier ein Ankündigungsartikel auf der Homepage von Fantasy Flight Games veröffentlicht und das ist der perfekte Anlass, sich einmal einen Überblick zu verschaffen, auf was wir uns denn alles freuen dürfen. Doch bevor es losgeht, ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Hier gibt es noch eine Kleinigkeit zwischen den Zeilen. Auf der Newsseite von FFG könnt ihr euch den Artikel Methods of Investigation durchlesen, in dem drei Leute aus der Community drei Decks vorstellen, die sie zusammengestellt haben. Das ist sehr schön gemacht, daher viel Spaß beim Lesen, wenn ihr euch fürs Deckbauen interessiert. Ja, doch nun zum aktuellen Fall, nämlich dem Vorschauartikel zu den scharlachroten Schlüsseln. Was wissen wir alles? Was kommt da auf uns zu? Ich habe den Artikel mal ins Deutsche übersetzt. Wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holprig, da ich jetzt nicht alles bis ins Detail nochmal durchgegangen bin. Aber das schaffen wir schon. Außerdem habe ich noch ein paar andere Spoiler zusammengesucht, zum Beispiel aus anderen Podcasts. Und da werden wir uns die Karten, die da bisher gespoilert wurden, auch nochmal anschauen. So, aber jetzt wirklich mal los. Wir kommen zum Vorschauartikel. In der Stadt Arkham in Massachusetts wird von seltsamen Ereignissen berichtet, in denen Dinge verschwinden. Mit jedem verschwundenen Objekt, Gebäude oder einer verschwundenen Person werden diese nicht nur aus ihrer physischen Existenz, sondern auch aus der Geschichte und dem Gedächtnis gelöscht. Nur einige wenige Ermittler erinnern sich an die Verschwundenen, zumindest glauben sie das. Schon bald entwickelt sich das Geheimnis zu einer internationalen Verschwörung und unsere aufmerksamen Ermittler werden von einer zwielichtigen Regierungsbehörde rekrutiert, deren einziger Zweck das Sammeln und Erforschen von paradimensionalen Utensilien, die sie Schlüssel nennen, ist. Doch sie sind nicht die einzigen, die nach ihnen suchen. Fantasy Flight Games freut sich, The Scarlet Keys, also die scharlachroten Schlüssel, anzukündigen. Eine brandneue Erweiterung für Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, es gibt wieder zwei Erweiterungen. Es gibt eine für die Kampagne und eins für die Ermittler und die neuen Karten. Also wie schon bei Am Rande der Welt. Genau, und dazu wird geschrieben, diese beiden separaten, aber verwandten Erweiterungen bringen das Spiel um die Welt. Und das meinen wir wörtlich. Entschuldigung. Sechs neue Ermittler aus die Scharlachrot-Schlüssel. Ermittlererweiterungen begeben sich in der scharlachroten Schlüssel-Kampagnenerweiterung auf eine Weltreise. Genau wie bei Am Rande der Welt finden wir in der Ermittlererweiterung nur Spielerkarten und in der Kampagnenerweiterung nur Szenariokarten. Egal, ob du eine oder beide Erweiterungen haben möchtest, die Welt von Arkham Horror ist gerade noch größer geworden. Dazu gibt es ein schönes Bild vom ich nehme mal an, vielleicht ist es Arkham im Regen und der Mann mit den roten Handschuhen steht da im Hintergrund und schaut direkt auf uns. Ja, oh. Genau. Weiter geht der Vorschauartikel jetzt mit den neuen Ermittlern. Neue Gesichter, neue Schauplätze. Zum Auftakt bringt die scharlachrote Schlüssel-Ermittler-Erweiterung eine große Anzahl neuer Spielerkarten ins Spiel. Darunter sechs neue Ermittler. Ja, einer davon, Carson Sinclair, der Butler. Was wir bisher wissen, ist, glaube ich, Charlie Kane. Ach, da kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Erstmal beschäftigen wir uns hier mit Carson Sinclair. Der gute Carson ist ein Wächter, ein Assistent. Er hat 6 Leben und 6 geistige Gesundheit. Und bringt mit 2 Willenskraft, 2 Wissen, 2 Stärke und 2 Geschicklichkeit. Man kann während des Zuges von Carson Sinclair eine zusätzliche Aktion nehmen, welche ausschließlich für die unten stehende Aktion verwendet werden kann. Und da gibt es dann eine Aktion, wähle einen anderen Ermittler an deinem Ort. Dieser nimmt sofort eine Aktion, als wäre es sein Zug. Einmal pro Runde für jeden Ermittler. krass, finde ich krass. Aber kommen wir noch zum Sterneffekt kurz. Plus 0, ziehe eine Karte. Du kannst diesen Effekt jedes Mal absolvieren oder auslösen, wenn ein anderer Ermittler an deinem Ort auch einen Sterneffekt auslöst. So, damit ist klar, wohin es geht. Der Carson Sinclair ist ein echter Unterstützer, Supporter sozusagen. Mit 2-2-2-2 wird er nicht weit kommen, würde ich sagen. Aber also er gibt quasi anderen Ermittlern seine Aktion. Er kann seine Extra-Aktion einem anderen Ermittler geben. Ich denke, ja, ein sehr unterstützender Charakter, wahrscheinlich sehr gut fürs Multiplayer geeignet. Mit 2-2-2-2 glaube ich nicht, dass man ihn solo sehr gut spielen werden kann. Vor allem, also wir haben ja schon andere Ermittler gesehen mit niedrigen Werten in den Eigenschaften, aber diese hatten meistens eine Möglichkeit, dann doch irgendwie diese Werte zu erhöhen, aber die hat jetzt der Carson, so wie man das hier sieht, gar nicht. Das heißt, er wird wirklich ein reiner Unterstützer sein, was auch was Spannendes ist. Also bestimmten Multiplayern, im Multiplayer-Spiel kann ich das mir sehr witzig vorstellen oder sehr interessant, wie das dann funktioniert, ob er so viel Mehrwert bieten kann, dass es sich lohnt, ihn mitzunehmen. Genau. Ja, Carson hat dann auch noch eine Stärke und eine Schwäche dabei, beziehungsweise eine Signaturkarte. Wie ihr wünscht, ist seine Signature Card. Es ist eine Fähigkeit mit 3 Joker-Symbolen. Trainiert ein Experte, weil ich das richtig übersetze, nur sein Deck natürlich. Und man kann diese Fähigkeit nur zu einem Test, welcher von einem anderen Ermittler durchgeführt wird, beitragen. Wenn dieser Test erfolgreich ist, erhält der Ermittler, der den Test durchgeführt hat, eine Karte, also darf eine Karte ziehen. Und wenn der Test nicht erfolgreich ist, darf man selber eine Karte ziehen. Oh, das ist ja ganz nett. Seine Schwäche ist dann noch, Selbstlosigkeit ist ein Fehler, sozusagen. Wenn diese Schwäche enthüllt wird, muss man die Karte in seine Bedrohungszone ins Spiel bringen und erzwungen am Ende deiner Runde, wenn man nicht wenigstens eine Karte zu einer Fähigkeitenprobe eines anderen Ermittlers beigetragen hat, muss man einen Horror nehmen und diese Karte wieder in sein Deck mischen. Ja, also da gibt es auch schon wieder ein bisschen die Richtung vor, und man möchte dann seine Mitspieler unterstützen, indem man bei deren Fertigkeitstests Karten beiträgt. Ja, Carson kann jedoch mehr als nur unterstützen. Als Wächter kann er Karten wie die Rüstung des Jägers und die Runenaxt in sein Deck aufnehmen. Diese Karten haben das neue Schlüsselwort anpassbar, also im Englischen customizable, mit dem du Erfahrung ausgeben kannst, um ihnen erhöhte Werte, reduzierte Kosten oder völlig neue Fähigkeiten zu verleihen. Die Rüstung des Jägers kann zum Beispiel verzaubert werden, sodass sie einen Arkan-Slot statt eines Körperslots belegt, während die Runenaxt zusätzliche Eigenschaften erhält, je nachdem, welche Inschriften auf ihrem Griff eingraviert sind. Mit der Axt in der Hand kann Carson einem Feind eine schwere Wunde zufügen, die ihm mit der Zeit gleichmäßigen Schaden zufügt. Wenn es nötig ist, kann Carson sein unterstützendes Thema mit einer helfenden Hand fortsetzen und dafür sorgen, dass er oder ein anderer Ermittler in einem entscheidenden Moment eine Fertigkeitsprobe besteht. Ja, also schauen wir uns dann auch noch die Jäger, die Rüstung des Jägers und die Runenaxt auch noch an. Also im Wesentlichen sind es neue Wächterkarten, die da angekündigt worden sind. Also auch diese helfende Hand und die schwere Wunde. Genau, alles neue Wächterkarten. Also, ja, ob der gute Carson wirklich, ob das die Axt für den Carson ist, weiß ich nicht. Aber schauen wir uns mal an. Also es gibt hier die Rüstung des Jägers, ist natürlich ein Vorteil, der 4 Ressourcen kostet und ein Willenskraftsymbol mitbringt. Ist ein Gegenstand und Rüstung und, wie gesagt, anpassbar oder customizable. Belegt den Körperslot und bringt 2 Leben und 2 geistige Gesundheit mit. Was heißt nun anpassbar? Man kann, wie gesagt, Erfahrung ausgeben, um hier zusätzliche Eigenschaften auf diese Rüstung zu packen. Dafür gibt es irgendwie ein extra Blatt, eine extra Karte. Und beispielsweise für eine Erfahrung könnt ihr die Rüstung verzaubern und dann bekommt die Rüstung des Jägers den Relikt, die Relikteigenschaft und belegt eben einen Arkanen-Slot anstatt eines Körperslots. Gut, das war gerade im Artikel ja schon angekündigt. Ja, für eine Erfahrung könnt ihr das dann zum Beispiel mitnehmen. Dann gibt es noch die Schutzruhen. Dann damit kann eben der Rüstung des Jägers Schaden oder Horror und oder Horror der anderen Ermittlern an deinem Ort zugefügt wird, eben auch aufnehmen. Das heißt, das macht dann wieder so ein bisschen, aber das geht so ein bisschen in die Richtung des unterstützenden Charakters. Dann haben wir hier noch ausdauernd, man kriegt eben, oder die Rüstung kriegt eben plus 2 Leben. Hallowed, weiß jetzt nicht genau, was das ist. Man kriegt auf jeden Fall plus 2 geistige Gesundheit. Dann noch Leichtgewicht, die Rüstung kostet 1 weniger und das Spielen der Rüstung provoziert keine Angriffe, Gelegenheitsangriffe. Kostet dann aber auch schon 2 Erfahrungen, also wie alles bis auf verzaubert, alles 2 Erfahrungen. Ab jetzt kostet dann 3. Hextrinker, das ist so ein Zaubertrinker vielleicht, weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wenn die Rüstung ein oder mehr Schaden oder Horror nimmt, von einer Verratskarte, darf man die Rüstung erschöpfen und eine Karte ziehen. Und für nochmal 3 Erfahrungspunkte kriegt ihr die Stachelrüstung, wenn ein Schaden oder Horror eben auf die Rüstung kommt nach einem Gegnerangriff, darf man sie auch wieder erschöpfen und einen Schaden dem Gegner zufügen, der eben angegriffen hat. Ja, also man kann schon ja schon richtig viele Erfahrungspunkte loswerden, also wenn man sich hier alles gönnen möchte, und ich glaube, das geht, dann wird man hier locker mal 15 Erfahrungspunkte los. Also, ja, das ist schon ordentlich, aber dann hat man natürlich auch eine sehr gute Rüstung. Aber man setzt dann schon ziemlich viel auf einem Pferd, ne? Was ich jetzt nicht genau weiß oder rausgefunden habe, ist, ob das dann für beide Karten im Deck gilt. Also wenn ich jetzt die Rüstung des Jägers habe und hier 2 Erfahrungspunkte beispielsweise für die Schutzruhen ausgebe, haben dann beide Rüstungen des Jägers diese Upgrades oder nur eine davon? Das wäre noch interessant zu wissen, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde das Konzept cool, dass man sich das so ein bisschen zusammenbauen kann, was man denn jetzt wirklich gerade braucht für seinen Charakter. Das ist echt witzig. Ich stelle es mir aber ein bisschen umständlich vor. Also hier auf dieser Karte sind eben die Erfahrungspunkte kosten, also kleine Rechtecke abgebildet. Das heißt, wahrscheinlich kann man da ein Kreuzchen machen, aber wer macht da ernsthaft dann ein Kreuzchen auf seine Karte? Ich denke mal niemand. Das heißt, man wird sich das irgendwie ausdrucken müssen, dann wieder zurechtlegen und dann hat man vielleicht nicht nur eine so eine Karte, dann hat man hier lauter Karten oder lauter ausgedruckte Dinge, wo man dann seine Kreuze drauf macht. Und ja, ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber schauen wir mal, wie es dann wirklich ist, wenn die Karte dann rauskommt. Die zweite Karte, die ja noch hier mit zusammen mit dem Carson als Wächterkarte angekündigt worden ist, ist ja die Runenaxt. Auch wieder ein Vorteil für 4 Erfahrungspunkte, 4 Ressourcen. Und ein Gegenstand, eine Waffe und Nahkampf. Auch wieder anpassbar, hat 4 Aufladungen und eine Aufladung wird zu Beginn jeder Runde wieder hergestellt. Super, also es gefällt mir schon mal richtig gut. Ja? Aktion, Kampf. Man kriegt plus 1 Stärke für diesen Angriff. Vor dem Angriff kann man eine beliebige Anzahl an Aufladungen ausgeben, um die Axt mit verschiedenen Beschriftungen, Inschriften, mit verschiedenen Inschriften zu verstärken. Entweder mit Genauigkeit, man kriegt nochmal plus 2 Stärke für diesen Angriff, oder eben mit Kraft oder Energie, Power, fügt nochmal plus 1 Schaden zu diesem Angriff. Ja, dann würde ihm 2 Schaden machen. Belegt 2 Handslots und für eine Karte, die keine Erfahrungspunkte kostet, sondern nur Ressourcen, finde ich die echt stark. Also man hat 4 Aufladungen, das heißt, man kann schon mal 4-mal plus 1 Schaden machen, wenn man möchte. Also gerade für Charaktere, die sowieso schon 5 Stärke haben, ne, bekommt man plus 1 Stärke für diesen Angriff. Dann haben wir schon mal 6, das reicht oft. Und dann kann man hier 4-mal plus 1 Schaden machen. Und das lädt sich ja am Anfang jede Runde wieder auf. Super Waffe, also eine echt gute Waffe. Also würde ich wahrscheinlich einpacken. Ja, der kleine Bruder vom zyklopischen Hammer, würde ich mal sagen. Nee, also eine sehr gute Grundwaffe. Sehr cool. Und man kann die dann auch noch upgraden. Sie ist ja anpassbar. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Inschriften, die man da mitnehmen kann. Heirloom, da weiß ich das deutsche Wort jetzt nicht auswendig, kostet einen Erfahrungspunkt. Und dieser Vorteil kostet minus eine Ressource und bekommt das Relikt, die Relikteigenschaft. Okay. Dann gibt es noch die Inschrift, the Inscription of Glory, die Inschrift der Glorie, des Ruhms. Ja, Inschrift des Ruhms vielleicht. Man bekommt noch die Inschrift Ruhm, wenn diese Attacke einen Gegner besiegt, darf man auswählen. Entweder darf man eine Karte ziehen, einen Schaden heilen oder einen Horror heilen. Auch für einen Erfahrungspunkt, schon mal cool. Die Inschrift der Älteren. Man bekommt Älteren, wenn diese Attacke um einen Wert gleich oder größer als den Schleierwert des Ortes gelingt, entdeckt man einen Hinweis an diesem Ort. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, mit jeder Attacke, theoretisch, wenn man so eine Aufladung ausgibt, kann man hier einen Hinweis finden. Klingt nicht schlecht. Dann gibt es noch die Inschrift des Jägers. Jäger, bewege dich sofort zu einem verbundenen Ort oder verwickle einen Gegner an deinem Ort in einen Kampf. Also das für dedizierte Kämpfer klingt das nicht schlecht. Und dann gibt es noch Inscription of Fury. Fury, Wahn vielleicht. wie auch immer. Fury, wenn diese Attacke oder dieser Angriff erfolgreich ist, zusätzlich zu seinem Standardschaden darf man noch einen Schaden zu jedem Gegner hinzufügen, der auch mit einem in einen Kampf verwickelt ist. Ja, das klingt auch nicht schlecht. Ist wahrscheinlich besonders im Multiplayer gut, wenn man eben auch mal die Situation hat, viele Gegner mit einem Kampf zu verwickelt haben. Oder man spielt gerade die Traumfresser-Kampagne. Dann hat man natürlich auch immer viele Gegner, die mit einem in den Kampf verwickelt sind. Dann lohnt sich das auch richtig. Also alles gab es bisher für einen Erfahrungspunkt. Und klingt sehr stark. Also für einen Erfahrungspunkt kriegt man echt gute Eigenschaften. Dann für drei Erfahrungspunkte kriegt man noch Ancient Power. Ne? Man darf die gleiche Inschrift bis zu dreimal verstärken. Also dreimal benutzen oder drei Aufladungen geben für die gleiche Verstärkung. Normalerweise darf man eben wahrscheinlich eine Aufladung aufgeben und diese Verstärkung einmal benutzen. Und jetzt darf man das dreimal machen. Also theoretisch könnte man drei Hinweise entdecken. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann gibt es für drei Erfahrungspunkte auch noch Saga. Am Anfang jeder Runde lädt man zwei Aufladungen wieder auf, anstatt einer. Das hört sich auch so an, als ob es sich richtig lohnt. Und für vier Erfahrungspunkte gibt es Script Weaver. Für jede Aufladung, die man ausgibt, darf man die Axt mit zwei verschiedenen Inschriften aufladen, anstatt mit einer. Okay, also die Erfahrungspunkte sind ja echt gut investiert, habe ich so das Gefühl. Insgesamt kann man hier jetzt 15 Erfahrungspunkte liegen lassen. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Thema, dass man immer 15 Erfahrungspunkte ausgeben kann. Aber die 15 Erfahrungspunkte sind dann schon gut investiert. Also die Waffe wird richtig stark. Interessant. Aber 15 Erfahrungspunkte sind, wie gesagt, auch sehr viel. Interessant wäre, wie gesagt, noch zu wissen, ob das dann für beide Äxte gilt. Dann würde es sich richtig lohnen. Ne? Naja, aber wir haben noch zwei weitere Wächterkarten, die jetzt aber dann nicht mehr anpassbar sind. Es ist einmal ein Ereignis für eine Ressource und bringt zwei Stärkesymbole mit. Das sind diese schlimmen Wunden. Schnell. Spiele diese Karte nach einem erfolgreichen Angriff auf einen Nicht-Elite-Gegner mit einer Nahkampfwaffe. Hänge die fiesen Wunden an den angegriffenen Gegner. Erzwungen. Am Ende der Runde füge diesem Gegner einen Schaden zu. Ja, da hat man wahrscheinlich ordentlich gut zugeschlagen und hat ihm richtig eine Wunde hinterlassen, sodass er langsam ausblutet, der Gegner. Ja, cool. Interessante Karte auf jeden Fall. Also diesen einen, im Wesentlichen ist es ja ein Extraschaden. Man muss sich fragen, wie lange möchte man den Gegner noch am Leben lassen, ne, dass er langsam immer mehr oder immer mehr ausblutet. Aber ja, auf jeden Fall für eine Ressource quasi ein Schaden extra, mindestens. Dann haben wir hier noch als zweites eine Fähigkeit, die helfende Hand. Man kann die helfende Hand, also sie hat keine Symbole, interessanterweise. Man kann die helfende Hand jeder Art von Test hinzufügen oder ja, beifügen. Maximal aber eine pro Test. Solange die helfende Hand zu einer Fähigkeitsprobe beigetragen ist, verdopple die Fähigkeitssymbole auf jeder anderen Karte, die zu diesem Test beigetragen wurde. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, ne, wenn Machtversprechen beiträgt mit vier Symbolen, dann verdoppelt es man das einfach mal. Also muss natürlich aufpassen, wann man das macht, aber hat das Potenzial, hier richtig viele Fähigkeitssymbole zu geben. Cool. Also, das war's mit den Wächterkarten, aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen nämlich noch weitere Enthüllungen. Carsten wird im Kampf gegen den Mythos von Amina Zidane. Zidane? Amina Zidane unterstützt. Während ihrer Arbeit als Telefonistin bei der Miskatonic Valley Telephone Company schnappte Amina zwischen den Telefonaten seltsame, unheimliche Worte und andere Merkwürdigkeiten auf. Auf der Suche nach Antworten fand sie schließlich die richtige Durchwahl, schaltete sich in die Leitung ein und hörte mit. Sie verstand zwar kein Wort der fremden Sprache auf der anderen Seite, aber sie konnte erkennen, dass diese Worte echte Macht hatten. Ja, sie ist eine Mystikerin, die Telefonistin. Sie hat auch wieder die gleiche Höhe an Fähigkeiten, also bei Willenskraft 3, bei Wissen 3, bei Stärke 3 und bei Geschicklichkeit 3, also 3, 3, 3, 3. Sie ist auserwählt und verflucht. Oje. Als Reaktion, wenn du einen Vorteil spielst, reduziere die Ressourcenkosten um 3. Dieser Vorteil kommt mit einem Verderben auf sich ins Spiel. Maximum einmal pro Runde. Sterneffekt plus 2. Du kannst das Verderben, alles, du kannst alles Verderben von einer Karte an deinem Ort zu einer anderen Karte an deinem Ort bewegen. Und sie hat 5 Leben und 9 geistige Gesundheit. Also ein weiterer Ermittler, der, na, was heißt weiterer? Gibt es schon einen Ermittler, der sich so sehr um das Thema Verderben dreht? Ich glaube nicht. Es gibt einige Karten, die sich um das Thema Verderben drehen. Ja, Amina ist ein brandneuer Charakter im Arkham Horror Files Universum. Sie ist eine mystische Ermittlerin, deren Spielstil sich um das Verhängnis dreht und das Verderben dreht. Ihre angeborene Fähigkeit erlaubt es ihr, die Ressourcenkosten eines Vorteils zu reduzieren und ihn im Gegenzug mit Verderben zu belegen, wenn er ins Spiel kommt. Dies lässt sich gut mit einer ihrer charakteristischen Ereigniskarten, Wort des Wohls, kombinieren, die während einer wichtigen Fertigkeitsprüfung einen bedeutenden Power-Up verschaffen kann. Ihr anderes charakteristisches Ereignis, Wort des Kummers, ermöglicht es ihr, die Aktionsfähigkeit eines Vorteils zu nutzen und dabei alle Kosten zu ignorieren. Einschließlich der Aktion selbst, der Erschöpfung der Karte, der Ausgaben für eine Aufladung und so weiter. Im Austausch für etwas mehr Verderben. Wenn du das Gefühl hast, dass du deinen Vorteil ein wenig zu sehr dem Untergang geweiht hast, kann Aminas Fähigkeit, älteres Zeichen, diesen Untergang auf einen Gegner übertragen, den du gerade besiegst. Aha. Hüte dich nur davor, auf ohrenbetäubende Stille zu treffen, bevor du die Chance dazu hast. Also diese Worte des Wohls, Worte des Kummers sind also offensichtlich ihre Signaturvorteile hier. Und ohrenbetäubende Stille ist ihre Schwäche. Schauen wir uns mal dann Wort des Wohls und Wort des Kummers an. Beides sind Ereignisse. Wort, jetzt müsste ich wissen, welches ist Word of Wheel und Word of Woe. Uiuiui. Also Word of Wheel kostet 0 Ressourcen, nur für ihr Deck, ist schnell. Spiele dies, wenn du einen Fähigkeitentest dann von einem Vorteil mit einem oder mehr Verderben auf ihm durchführst. Addiere deinen Willenskraftwert zum Fertigkeitswert für diesen Test. Dann, wenn Word of Woe in deinem Ablagestapel ist, darfst du es zurück in dein Deck mischen. Ja, das ist ja cool. Also für 0 Ressourcen kriegt man hier einfach einen Skill-Boost und kriegt es wieder zurück in sein Deck. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Dann haben wir hier noch Word of Woe, auch ein Ereignis. Ich würde sagen, das ist der Kummer. Ereignis für 2 Ressourcen diesmal. Auch wieder schnell. Darf man nur während seines Zuges spielen. Platziere ein Verderben auf einem Vorteil, den du kontrollierst und löse ihre Aktionsfähigkeit auf ihr aus. Dabei ignorierst du alle Kosten, auch die Aktivierungskosten für die Aktion. Also es kostet dann keine Aktion. Danach, wenn Wort des Kummers, Word of Woe, in deinem Ablagestapel ist, darfst du zurück in dein Deck mischen. Also hier kriegt man das ständig wieder. Ziemlich cool. Dann die Schwäche, das ohrenbetäubende Stille. Enthüllung. Bewege ein Verderben von einem Vorteil, den du kontrollierst, auf die aktuelle Agenda. Das kann ein Fortschreiten der Agenda bewirken. Eieiei. Wenn kein Verderben auf diese Weise bewegt wird, mische ohrenbetäubende Stille zurück in dein Deck. Ja, das ist natürlich fies. Also irgendwann im Spiel wird das wahrscheinlich auf jeden Fall passieren. Man mischt es dann ständig und ständig und ständig und immer wieder in sein Deck. Das heißt, da kann man sich schon mal drauf gefasst machen, eine Runde zu verlieren, sozusagen. Gut, das tut natürlich schon weh. Aber die Fähigkeit, dass man hier das Verderben mit der Sternfähigkeit auf einen Vorteil von einer Karte an deinem Ort zu einer anderen Karte an deinem Ort schieben kann und damit auf den Gegner schieben kann, das ist natürlich sehr interessant. Also, damit wird man das Verderben natürlich ziemlich gut los, aber man muss natürlich erstmal den Sternmarker ziehen und das könnte ein kleines Problemchen sein. Naja, zusätzlich zum Charakter an sich wurden natürlich auch noch ein paar Mystiker-Karten enthüllt. Ich muss, glaube ich, langsam so ein bisschen aufpassen, dass hier die Episode nicht allzu lange wird, aber ja gut, das schafft man schon, ist ja spannend. Also, als Mystikerin kann Amina mit Karten wie Beschworener Diener und Machtwort in ihrem Deck mächtige magische Kräfte entfalten. Der herbeigerufene Diener ruft einen eldrischen Diener herbei, der sich selbstständig bewegen kann und durch eine Aufwertung die Fähigkeit erhält, Schaden für Ermittler zu nehmen, Feinde anzugreifen oder mehr. In der Zwischenzeit kann Machtwort einen Feind verfluchen, um ihn zu zwingen, deinen Befehlen zu gehorchen, und du kannst es aufwerten, um die Liste der Befehle zu erweitern. Aminas ausgewogene Werteverteilung und ihre angeborenen Fähigkeiten ermöglichen es ihr, Karten wie die Zeremoniensichel und die Wünschelrute zu nutzen, die ihre eigenen Methoden haben, um Schaden zuzufügen oder zu entfernen. Es ist klar, dass mit dieser Telefonistin nicht zu spaßen ist. Ja, das ist wohl wahr. Also, wenn sie ihre Wünschelrute auspackt, dann ist nicht mehr gut Kirschen essen. Ja, so sieht's aus. Also, wir haben hier einen beschworenen Diener. Der beschworene Diener ist ein Vorteil für 2 Ressourcen. Er bringt ein Willenskraftsymbol mit und belegt den Körper und den Arkanen-Slot. Ist wieder anpassbar, also das ist hier ist ein Thema, das sich durchzieht. Und als zusätzliche Kosten, um diesen beschworenen Diener zu spielen, musst du einen anderen Vorteil, den du kontrollierst, ablegen. Gut, man muss also quasi was opfern, um diesen Diener hier ins Spiel zu holen. Der beschworene Diener betritt das Spiel an deinem Ort. Es kann eine zusätzliche Aktion während jedes deiner Runden durchführen, die nur für die folgende Aktion verwendet werden kann. Bewege den beschworenen Diener zu einem verbundenen, enthüllten Ort. Okay, also das ist jetzt noch nicht so spannend. Was macht der denn da? Ich glaube, witzig wird es eben, wenn man hier den Diener noch ein bisschen anpasst mit Erfahrungspunkten. Insgesamt kann man hier auch wieder 15 Erfahrungspunkte ausgeben. Also ich glaube, das bleibt konstant. Für einen Erfahrungspunkt kriegt man Armored Carapace. Der beschworene Diener kriegt einen Lebenswert von 3 und kann dann eben auch Schaden nehmen. Okay, also für einen Erfahrungspunkt kriegt er dann auch noch Klauen, Claws that Catch, Klauen, die fangen. Und man kriegt dann eine extra Aktion Kämpfen. Man bekämpft den Gegner an diesem Ort mit einem Basiswert von 4, mit einer Basisstärke von 4 und ignoriert zurückhaltend und zurückschlagen für diesen Angriff. Sehr cool. Für einen weiteren Erfahrungspunkt kriegt man Jaws that Snatch. Damit kann man entkommen. Ähnliches Prinzip. Man kriegt, hat wieder einen Basisgeschicklichkeitswert von 4. Für noch einen Erfahrungspunkt kriegt man Eyes of Flame. Das ist dann zum Ermitteln. Und dann kriegt man für einen weiteren Erfahrungspunkt noch Wings of Night. Nachdem sich der beschworene Diener hier bewegt hat zu einem anderen Ort, darf man diesem folgen. Also jetzt wird es interessant. Und damit kann man dann auch was anfangen mit seinem Diener. Ich denke, man wird da auswählen, ob man jetzt ermitteln oder kämpfen will und was man mit diesem Diener machen möchte. Und wenn man dann noch mehr Erfahrungspunkte ausgibt, 2 Erfahrungspunkte für Dominance, dann belegt dieser eben keinen entweder Arkan- oder Verbündeten-Slot und man soll das entsprechende einkreisen. Ja, okay, also man muss auf dieser Karte rummalen. Dann für 3 weitere Erfahrungspunkte kriegt man Dreaming Call, anstatt einen anderen Vorteil eben ablegen zu müssen, kriegt man den auf die Hand zurück. Okay, nicht schlecht. Und für 5 Erfahrungspunkte kriegt man dann einen Demonic Influence, die dämonische Beeinflussung. Dann darf der beschworene Diener 2 verschiedene Aktionen nehmen, anstatt einer. Okay, ein teures Upgrade, aber 2 zusätzliche Aktionen statt einer ist natürlich auch lecker. Ja, weiß nicht, ob sich 5 Erfahrungspunkte aber lohnen. Wird man dann sehen. Ja, aber auf jeden Fall einen Erfahrungspunkt sollte man auf jeden Fall ausgeben, damit der Diener hier auch was Sinnvolles anstellt. Interessantes Prinzip. Klingt sehr cool. Dann gibt es, wie gesagt, noch das Machtwort. Ja, ist ein Ereignis für 3 Ressourcen, bringt ein Wissenssymbol mit und ist auch wieder anpassbar. Schnell, spiele dieses nur während deines Zuges. Hänge diese Karte an einen Nicht-Elite-Gegner an deinem Ort an. Aktion. Wenn der Gegner mit dem Machtwort an deinem Ort ist, dann darf man verhandeln. Gib diesem Gegner ein Kommando. 1 pro Runde pro Kommando. Go, also geh. Der Gegner bewegt sich in die Richtung deiner Wahl. Okay. Cower. Ich weiß nicht, was Cower heißen soll. Der Gegner erschöpft. Ja, also interessant, den kann man hier durch die Gegend schieben, den Gegner. Ist schon mal ganz cool. Aber man kann diese Karte natürlich auch wieder anpassen. Und zwar mit Erfahrungspunkten 15 an der Zahl. Ein Erfahrungspunkt Betray. Wenn man Betray, Deal 1, dann kriegt man Betray, also verrate diesen Gegner. Füge diesem Gegner einen Schaden zu. Füge einem anderen Gegner einen Schaden zu, der am gleichen Ort ist wie der Gegner mit dem Machtwort, falls dieser den gleichen oder einen geringeren Kampfwert hat als der Gegner mit dem Machtwort dran. Okay, dann noch Mercy, dann kriegt man, dann heilt quasi ein Ermittler Schaden oder Horror gleich zu dem Gegnerwert für Schaden und Horror. Interessant. Dann Confess. Kann man eben Hinweise finden. Distract. Dann kann man hier automatisch einem Gegner entkommen. Dann gibt es für 2 Erfahrungspunkte noch Greater Control. Damit kann man mit einem freien Auslöser das Machtwort wieder zurück auf die Hand nehmen. Für 3 Erfahrungspunkte gibt es dann Bonded. Man kann die Verhandeln-Aktion bis zu einem Ort weiter entfernt vom Gegner auslösen. Also man kann ihm quasi was zuschreien. Dann gibt es für weitere 3 Erfahrungspunkte den Tongue Twister, einen Zungenbrecher. Damit darf man dann zwei Kommandos geben und dann gibt es noch für drei Erfahrungspunkte Thrice Spoken, dreimal gesprochen. Damit darf man dann drei Kopien von Machtwort in seinem Deck haben. Ja, also auch wieder coole Upgrades. Also das, wie gut das Prinzip nachher funktioniert, muss man tatsächlich wahrscheinlich mal ausprobieren. Aber interessant, auf jeden Fall, ja, coole Karten. Dann kommen wir noch, machen wir die auch noch hier, den Zeremoniensichel und die Wünschelrute. Die sind nicht mehr anpassbar, aber ja, Vorteile. Also der Zeremoniensichel ist ein Vorteil für drei Ressourcen, bietet einen Stärkewert und belegt einen Handslot. Hat die Aktion Kämpfen. Entweder kannst du deinen Willenskraftwert nehmen oder man bekommt eben plus ein Stärke für diesen Angriff. Wenn man diese Fähigkeit auslöst, darf man eins auswählen. Entweder erschöpft man den Zeremoniensichel und platziert ein Verderben auf ihm, um plus eins auf den Fähigkeitswert zu kriegen und plus einen Schaden zu machen. Oder wenn dieser Angriff einen Gegner besiegt, entferne einen Verderben vom Zeremoniensichel. Ja gut, also spielt es ein bisschen mit dem Verderben, was ja hier Aminas Thema auch ist. Von daher passt es ganz gut zusammen. Mal schauen, was die Wünschelrute so kann. Die ist nämlich auch ein Vorteil für vier Ressourcen und bringt ein Wissenssymbol mit. Aktion. Ermitteln. Du kannst wieder entweder deinen Willenskraftwert nehmen oder man bekommt plus 1 auf seinen Wissenswert für diese Ermittlung. Und wenn man diese Fähigkeit initiiert, darf man wählen. Entweder erschöpft man die Wünschelrute und platziert ein Verderben auf ihm, um zu einem verbundenen Ort sich zu bewegen. Oder wenn diese Ermittlung mindestens einen Hinweis entdeckt an einem Ort, entferne ein Verderben von der Wünschelrute. Also spielt auch wieder mit Verderben. Ja, wie gut die jetzt sind, ich glaube, das wird man sehen müssen. Für sie ist es ganz nett, ne? Also sie kriegt dann halt plus 1 auf ihren Fähigkeitswert. Aber gut. Ja, mehr Möglichkeiten zum Kämpfen und Ermitteln für Mystiker. Ja, und wie, also gehen wir jetzt weiter im Artikel. Wie wir bereits erwähnt haben, enthält die Ermittlererweiterung 6 statt der üblichen 5 Ermittler. Unter diesen 6 ist der zweite neutrale Ermittler des Spiels, Charlie Kane. Der Spielstil dieses Politikers dreht sich um Verbündete. Während seine eigenen Fertigkeitsstufen niedrig sind, kann Charlie die Fertigkeitssymbole seiner Verbündeten nutzen, um einen Test zu bestehen, und er kann bis zu 4 Verbündete gleichzeitig im Spiel haben. Mit der unentbehrlichen Verbündeten Bonnie Walsh an seiner Seite und eine Motivationsrede oder zwei kann er weitere Verbündete ins Spiel bringen. Somit ist dies ein Politiker, der sicher ist, dass er etwas erreichen kann. Allerdings muss Charlie seinen Job ernst nehmen, denn die Bürde der Führung wird immer über seinen Schultern schweben. Ja, also wenn ihr bei den Mythos-Bustern reingehört habt, ne, dann wisst ihr schon, wer Charlie Kane ist, beziehungsweise das wurde in ihrem Stream, in ihrem Podcast quasi enthüllt. MJ Newman, die Entwicklerin des Spiels, hat es nach vorgestellt. Ja, ein neutraler Ermittler. Mal schauen, ob er beliebter sein wird, wie die arme Lola. Er bringt in seinen Fertigkeiten 1-1-1-1 mit, also eine Willenskraft, ein Wissen, eine Stärke, eine Geschicklichkeit. Hier ist auch so ein bisschen ein Thema in dem Ganzen drin. Man hat 3 zusätzliche Verbündeten-Slots und hat als freier Auslöser während einer Fertigkeitsprobe, die man durchführt, kann man eben einen Verbündeten-Vorteil, den man kontrolliert, erschöpfen und kriegt dann für diesen Test plus 1 auf den Fertigkeitswert und plus 1 für jedes Fähigkeitssymbol auf diesem alliierten Vorteil, also auf diesem Verbündeten-Vorteil, welcher zu dieser Probe beigetragen werden kann. Ne? Also wenn er jetzt ein Stärkesymbol hat und ich möchte ermitteln, dann hilft mir das nichts. Aber wenn dieser Verbündete eben plus ein Wissenssymbol hätte, dann würde ich auch plus ein Wissen beim Ermitteln bekommen. Als Sterneffekt hat er plus 3 und man darf einen Vorteil, einen Verbündeten-Vorteil an seinem Ort eben wieder bereit machen. Er hat 6 Leben und 6 geistige Gesundheit. Und von ihm kennen wir auch die Deckbauvoraussetzungen, wie er das Deck zusammenstellen darf. 30 Karten sind Standard und er muss aber zwischen 2 Klassen, also sich 2 Klassen aussuchen, bevor er sein Deck erstellt. Also entweder der Wächter Sucher, Schurken, Mystiker oder Überlebende. Davon muss er zwei Klassen auswählen und darf dann sein Deck folgendermaßen zusammenbauen. Verbündete Karten Level 0 bis 5, neutrale Karten Level 0 bis 5 und Karten von den beiden ausgewählten Klassen Level 0 bis 2. Ja, also Verbündete darf er alle haben, ansonsten von den Klassen eben nur 0 bis 2. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, also die Mythosbusters haben da viel drüber erzählt und ich denke, wenn das Ganze hier rauskommt, dann werden wir uns das sowieso nochmal anschauen, deswegen zu sehr möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil da kann man jetzt sehr, sehr tief einsteigen. Das ist ein sehr interessanter Charakter, der da einige interessante Decks bestimmt ermöglicht. Ja, aber seine Schwäche und seine Signaturkarten gehen wir natürlich trotzdem noch durch. Bonnie Walsh ist sein Signaturvorteil, seine loyale Assistentin. Sie kommen mit zwei Joker-Symbolen daher und hat einen Reaktionsauslöser. Nachdem man Bonnie Walsh erschöpft hat, darf man eben einen anderen Vorteil, verbündeten Vorteil, den man kontrolliert, bereit machen. Limit einmal pro Runde. Ja, sie bringt zwei Leben und zwei geistige Gesundheit mit und belegt eben einen Verbündeten-Slot. Und dann haben wir hier noch The Burden of Leadership, also die Bürde der Führung. Die Bürde der Führung. Wenn man diese zieht, hat es einen Enthüllungseffekt. Wenn man keinen Verbündeten-Vorteil kontrolliert, muss man Bürde der Führung wieder in sein Deck mischen. Andererseits muss man, also wenn man Verbündeten-Vorteilskarten eben hat, muss man für jede, die man kontrolliert, entweder diese erschöpfen oder dieser einen direkten Schaden und einen direkten Horror zufügen. Ja, das kann natürlich wehtun. das kann einem eine Runde ziemlich vermiesen. Oder man lässt die Verbündeten eben Schaden und Horror nehmen. Was ein bisschen kritisch sein kann, ist, dass viele Verbündete eben, was ich von mir aus, zwei Leben und eine geistige Gesundheit haben oder ein Leben und mehr geistige Gesundheit. Und das würde die dann killen. Also da muss man schon dann überlegen, was man mit denen macht. Genau. Charlie Kane, also zusammen mit Charlie Kane wurde dann noch eine Wächterkarte hier enthüllt, nämlich die Motivationsrede. Das ist ein Ereignis für null Ressourcen, bringt ein Willenskraftsymbol und ein Wissenssymbol mit und hat hier eine Verhandlung drauf. Man darf einen Ermittler an deinem Ort wählen. Dieser Ermittler darf einen verbündeten Vorteil von seiner Hand spielen, mit reduzierten Kosten von 3. Ja, also im Wesentlichen ist es so eine ähnliche Karte, wie die Mystiker schon haben, um ihre Zauber zu spielen. Sehr cool. Sehr gut. Kann ihm sicherlich helfen, hier einige Verbündete ins Spiel zu bringen. So, das war es dann aber auch an Karten, die enthüllt worden sind in diesem Vorschau-Artikel. Sind ein paar interessante dabei. Also dieses Customizable, dieses Anpassbar, ist eine sehr interessante Mechanik, von der man mal schauen muss, wie gut die dann funktioniert im Spielverlauf. Man setzt da natürlich ziemlich viel auf eine Karte. Haha. aber ja, schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Jetzt gibt es noch ein paar Infos zur Kampagne, auf die ich tatsächlich noch mehr gespannt bin als auf die neuen Ermittler. Rund um die Welt. Unabhängig davon, ob ihr euch für die Ermittler Erweiterung entscheidet oder nicht, könnt ihr euch auf ein spannendes neues Abenteuer in der Kampagnenerweiterung Die scharlachroten Schlüssel freuen. Die Geschichte von Die scharlachroten Schlüssel beginnt in Arkham mit einer Reihe von mysteriösen Ereignissen, in denen Dinge verschwinden, beispielsweise Gegenstände, Tiere und Menschen. Sie verschwinden nicht nur aus der Welt, sondern eben auch aus dem Gedächtnis der Hinterbliebenen. Nur sie und ihre Ermittlerkollegen erinnern sich an sie, so dachten sie zumindest. Als ein rätselhafter Brief eintrifft, dessen Verfasser behauptet, sich ebenfalls an die Verschwundenen zu erinnern, ist dies der Beginn einer epischen Reise, die sie quer über den Globus und unter das wachsame Auge der mysteriösen und tödlichen roten Koterie führen wird. Was auch immer das ist. Wenn wir sagen quer über den Globus, dann meinen wir das wörtlich. Die scharlachroten Schlüssel-Kampagnenerweiterung führt die allererste komplett nicht-lineare Kampagne des Spiels ein. Nach dem Ende des Prologs entscheiden sie und ihre Gruppe, wohin sie als nächstes gehen. Und wohin sie gehen, bestimmt das Szenario, das sie spielen. Das bedeutet, dass mit Ausnahme des Prologs und des Finales, die immer als erstes bzw. letztes stattfinden, alle Szenarien dieser Kampagne in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Allerdings kann es sein, dass sie nicht alle in einem einzigen Durchgang erleben, denn eine der größten Bedrohungen in der Kampagne ist nicht der Mythos, sondern die Zeit. Schließlich dauert es eben eine Weile, um die Welt zu bereisen, und auf Schritt und Tritt sind mysteriöse Organisationen im Verborgenen am Werk. Je länger du brauchst, um das Geheimnis der verschwundenen Person und der titelgebenden scharlachroten Schlüssel zu lüften, desto mehr Zeit haben diese Organisationen, um ihre finsteren Pläne voranzutreiben. Wenn du das Finale erreichst, entweder weil die Zeit abläuft oder durch deine eigenen Bemühungen, werden deine Entscheidungen, Handlungen und die Orte, die du während der gesamten Kampagne besucht hast, in einem wahrhaft epischen Finale zusammenlaufen. Was ihr in eurem weltumspannenden Abenteuer tun werdet, werden wir in einem Livestream kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung erläutern. Also bleibt dran. Ja, super cool. Also da freue ich mich richtig drauf. Also, es gibt hier noch eine Karte, wo so ein paar Orte eingezeichnet sind. Beispielsweise London, die Bermudas, Reykjavik, Stockholm. Das sind zumindest die, die ich lesen kann. Perth, Sydney. Ja, Buenos Aires, Rio de Janeiro. Ja, also super cool. Also ich freue mich schon richtig. Diese nichtlineare Kampagne hört sich für mich richtig, richtig interessant an. Und dass es auch um die ganze Welt geht, hört sich super abwechslungsreich an. Also ich bin schon richtig gespannt, wie das da ganz am Ende umgesetzt wird. Also wenn man sich hier diese Karte anschaut, die dabei ist, dann gibt es ja eine unendliche Anzahl an Szenarien. Also das wäre verrückt, wenn es wirklich so viele Szenarien in der Kampagne geben würde. Ich freue mich riesig. Der einzige Punkt ist, ich hoffe wirklich, dass sie sich dann nicht so wiederholen oder einfach immer das Gleiche sind. Das wäre ein bisschen schade. Ich hoffe wirklich, dass es einzigartige Szenarien sind, die sie da uns anbieten. Aber es hört sich super cool an. Also ich bin richtig gespannt, wie das wird. Mehr Infos gibt es jetzt bisher nicht, aber ich bin schon sehr gespannt. Also ich bin sehr guter Dinge, dass es eine richtig coole Kampagne wird. Seien wir gespannt. Ja, ein letztes noch. Es gibt auch scharlachrote Geschichten. Wenn ihr noch mehr in die Geschichte rund um die scharlachroten Schlüssel eintauchen wollt, könnt ihr euch auf die kommende Veröffentlichung von Econite Books freuen. Geheimnisse in Scharlachrot. In dieser Arkham Horror Geschichte werden Charaktere und Ereignisse vorgestellt, die direkt mit den Ereignissen der scharlachroten Schlüssel verknüpft sind, sodass alle Arkham-Liebhaber es nicht verpassen sollten. Also, es wird mehr zu lesen geben. Wahrscheinlich nur auf Englisch, vermute ich mal. Die bisherigen Bücher kommen ja jetzt erst in der Übersetzung als gesammelte Werke quasi raus. Also wenn ihr da Interesse dran habt und das auf Englisch lesen wollt, dann ist es sicher ganz cool. Also ich überlege mir auch, ob ich mir das hole. Schauen wir mal. Ja, soweit zu dem Veröffentlichungsartikel oder dem Ankündigungsartikel. Es gibt noch so ein paar weitere Spoiler, die ich euch nicht vorenthalten möchte, auch wenn wir jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde sind, aber die Zeit nehmen wir uns noch, weil es gab in Streams und findige Leute haben es so ausfindig gemacht, noch die zwei andere Ermittler, die quasi gespoilert wurden, nämlich zum einen der Sucher Vincent Lee, der Doktor. Dass der Doktor der Sucher wird, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und der Doktor bringt Eigenschaften mit, die mit diesem 111-222-333 brechen. Nämlich, er hat 3 Willenskraft, 4 Wissen, 3 Stärke und 1 Geschicklichkeit. Er bringt 9 Leben und 6 geistige Gesundheit mit und hat einen Reaktionsauslöser. Nachdem eine deiner Karteneffekte Schaden von einem Ermittler oder einem Verbündeten eines Ermittlers heilt, füge einer deiner zur beiseite gelegten On-the-Mend-Fähigkeiten zu der Hand dieses Ermittlers hinzu. Also nicht zu deiner Hand, sondern des Ermittlers, der eben geheilt worden ist. Ja, interessant. Natürlich weiß man jetzt nicht, was On-the-Mend sein soll. Gut, muss man dann mal sehen. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass der Sucher der Doktor ist, ne? Cool. Sein Sterneffekt plus 1. Du darfst einen Schaden von einem Ermittler oder einem Verbündeten an deinem Ort heilen. Cool. Seine Deckbauoptionen sind auch schon bekannt. Sucherkarten Level 0 bis 3, neutrale Karten Level 0 bis 5, Karten, die Schaden heilen Level 0 bis 5 und bis zu 15 andere Wächter und oder überlebenden Karten Level 0 bis 1. Also ein wilder Mix an Karten, die er hier mitnehmen kann. Karten, die Schaden heilen Level 0 bis 5. Aber ich denke, damit sollte er ganz gut ausgestattet sein als Doktor. Ja, also das ist der Sucher und dann kennen wir noch den Schurken oder die Schurkin. Kimani Jones ist ein neuer Charakter im Arkham Horror Universum und bringt auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten mit. Nämlich 3 Willenskraft, was für einen Schurken eigentlich recht hoch ist, würde ich sagen. 2 Wissen, 2 Stärke und 5 Geschicklichkeit, das ist jetzt wieder typisch für einen Schurken. 8 Leben und 6 geistige Gesundheit und ein freier Auslöser. Verwickle einen erschöpften Gegner in einen Kampf. Reaktionsauslöser. Wenn du einem erschöpften Nicht-Elite-Gegner versuchst zu entkommen, füge deinen Wissenswert dieser Fähigkeitsprobe bei oder diesem Fähigkeitswert für diese Probe bei. Wenn man um mindestens x die Probe besteht, wobei x die verbleibende Gesundheit des Gegners ist, darf man diesen Gegner ablegen. Also, hier hat man eingebaut eine gute Möglichkeit, Gegner loszuwerden, was sehr cool ist. Damit kann man den Geschicklichkeitswert quasi auch offensiv einsetzen. Man muss sich dann natürlich fragen, was der gute Kimani Jones, ist es sowas wie Indiana Jones? Man weiß es nicht. Was man sie sonst macht, 2 Wissen ist jetzt wirklich nicht viel, ne? Und 2 Stärke, also so richtig kämpfen kann sie nicht. Also wahrscheinlich ist sie einfach ein Gegner, Besieger, der rein auf dem Geschicklichkeitswert basiert. Was ein ziemlich cooler Ansatz ist. So, wir haben aber noch einen Sterneffekt plus 1. Wenn an deinem Ort ein erschöpfter Gegner ist, dann gelingt die Probe automatisch. Cool. Nice. Also klingt auch spannend. Gegner besiegen rein mit Geschicklichkeit. Das klingt doch nach einem coolen Schurken. Ja. Dann haben wir noch 4 andere Karten, die in Streams oder Podcasts enthüllt worden sind. Ganz kurz schauen wir die auch noch an. Da haben wir eine überlebende Karten, weil die hatten wir bisher noch gar nicht. Ein Vorteil, der eine Ressource kostet, einen Handslot belegt und 3 Leben mitbringt. Es ist ein improvisierter Schild und da ist ein Junge mit einem Mülldeckel. Also das ist wirklich improvisiert. Der improvisierte Schild kann nur von deinem Ablagestapel gespielt werden. Erzwungen. Wenn der improvisierte Schild besiegt wird, mische ihn in dein Deck, anstatt ihn abzulegen. Ja, also für den Spielstil, wo man Sachen in seinen Ablagestapel schicken möchte, um da sich so Vorteile zu erarbeiten, ist es eine coole Karte. Dann haben wir noch eine Wächterkarte. Also Wächterkarten wurden echt viel enthüllt. Ein Feldagent. Field Agent. Also wahrscheinlich kein Agent, der jetzt nur auf dem Feld rumhängt, sondern sie ist halt im Außendienst, ein Außendienstagent. Ein Vorteil für 4 Ressourcen und 2 Erfahrungspunkte, bringt ein Wissens- und ein Geschicklichkeitssymbol mit, belegt den Verbündeten-Slot, hat 2 Leben und 2 geistige Gesundheit und man bekommt plus 1 Wissen als statischen Boost, freier Auslöser, erschöpfe den Field Agent und füge ihm einen Horror zu. Entdecke einen Hinweis an deinem Ort. Ja, also das Ganze erinnert natürlich sehr an den Streifenpolizisten, nur dass es jetzt Hinweise gibt anstatt Schaden. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also der Karteneffekt ist cool. Natürlich hilft einem das enorm weiter, wenn man einfach so Hinweise kriegt. Es ist ja einfach nur ein Erschöpfen des Feldagenten hier, des Field Agents, und man bekommt einen Hinweis. Ist super nützlich, aber dass es eine Wächterkarte ist, muss ich sagen, macht mich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Hintergrund für meine Zwiegespaltenheit, für Wächter sind für mich klassisch so eine Klasse, die eben gut im Kämpfen ist oder eben im Unterstützen der Teamkameraden. Aber Hinweise kriegen war immer so ein bisschen schwierig. Also entweder muss man, meistens musste man einen Gegner besiegen, um dann einen Hinweis zu bekommen, zum Beispiel über Beweise oder Scene of the Crime, also Tatort ist es, glaube ich. oder eben Roland Banks als Reaktionsauslöser. Aber es war immer so ein bisschen umständlich, da Hinweise zu bekommen. Aber das ist jetzt natürlich super easy. Also eine wirklich einfache Möglichkeit, jetzt dann Hinweise zu bekommen. Und das geht für mich so ein bisschen an die Identität der Wächterklasse ran. Es wird ein bisschen aufgeweicht. So. Die Karte macht es eben jetzt auch für Wächter einfach möglich, Hinweise zu bekommen. Und damit fängt es an, dass die Identität der Klasse, finde ich, ein bisschen leidet. Ist jetzt nur eine Karte, aber ich, naja, mal schauen, wie das dann in Zukunft aussieht, ob dann jetzt wirklich jede Klasse bald alles kann. Fände ich ein bisschen schade. Wie auch immer. Zwei Karten haben wir noch. Eine Sucherkarte, ist auch die einzige Sucherkarte. Captivating Discovery. Ein Ereignis für eine Ressource, ein Wissenssymbol und ein Geschicklichkeitssymbol. Durchsuche die obersten 6 Karten deines Decks. Man darf bis zu 3 Hinweise auf seinem Ort platzieren. Für jeden Hinweis, den man so platziert, darf man 2 der gesuchten Karten aussuchen und seiner Hand hinzufügen. Mische dein Deck. Also im besten Fall zieht das 6 Karten für den Preis von 3 Hinweisen. Lass ich mal so stehen. Ob es jetzt gut ist oder nicht, diskutieren wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Aber auf jeden Fall Möglichkeiten, hier viele Karten zu ziehen. Und dann als letztes haben wir noch eine Schurkenkarte. Schurkenkarten hatten wir bisher auch noch nicht. Ich nehme das. I'll take that. Es ist ein Ereignis für 0 Ressourcen, bringt auch wieder ein Wissens- und ein Geschicklichkeitssymbol mit. Das ist schnell. Spiele das, wenn du erfolgreich einem Humanoid-Gegner entkommen bist oder erfolgreich ermittelt hast. Spiele einen Gegenstand-Vorteil von deiner Hand, wobei die Kosten um x reduziert werden und x ist die Höhe, um wie viel du den Test erfolgreich bestanden hast. Hänge, I'll take that, ich nehme das, zu diesem Vorteil. Dieser Vorteil bekommt die Eigenschaft Illicit. Illicit ist, glaube ich, was war denn das? Illicit, Verbrechen, kriminell, irgendwie sowas. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, man weiß es nicht. Ah, es gibt einen Charakter, nämlich den guten Preston Fairmont, der keine kriminellen Gegenstände haben darf. Ich glaube, für ihn ist das dann wahrscheinlich nichts. Aber ob das sonst Einfluss hat, glaube ich nicht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Interessanter Weg, um eben die Ressourcenkosten zu reduzieren. Und das war's. Damit haben wir die scharlachroten Schlüssel, was da bisher so alles angekündigt worden ist, uns angeschaut. Interessante neue Mechaniken, was die Spielerkarten angeht, mit dem Anpassbar. Interessante neue Ermittler mit Charlie Kane, der klingt sehr, sehr spannend. Oder natürlich auch den Butler, der ein rein unterstützender Charakter ist, was auch sehr spannend sein wird, den zu spielen. Und dann haben wir ein paar Infos über die Kampagne bekommen und ja, die mich ein bisschen aufgeregt zurückgelassen haben, weil ich finde, was hier angekündigt worden ist, wirklich sehr cool. Also mal wieder um die gesamte Welt zu reisen, verschiedene Orte zu entdecken, klingt für mich super cool. Ich bin richtig gespannt, was sie aus dieser Kampagne machen und hoffe, dass es auch wirklich Einfluss auf das Finale hat, was für Entscheidungen man im Laufe der Kampagne trifft. Wenn ja, dann hat es ja einen unendlichen Widerspiegelwert. Also das klingt richtig aufregend. Ich bin schon sehr gespannt, was da bald auf uns zukommt. Ja, aber damit soll es jetzt mal gewesen sein. Also es war mal wieder eine längere Episode. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen von Arkham Horror, dem Kartenspiel oder dem Brettspiel, was auch immer ihr Lust habt. Schaut rein auf aktenzeichenarkham.de und schreibt mir eure Meinung oder was auch immer euch beschäftigt auf aktenzeichenarkham@gmail.com. Ihr könnt mir auf Twitter und Facebook folgen, da kündige ich auch immer an, wenn neue Episoden draußen sind und wenn ich dran denke, dann poste ich auch ein paar News. Ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.